Nach der Mittagspause, wenn alle gegessen haben, ist es ja besonders schön, einen juristischen Vortrag zu hören. Wenn die Magensäfte, die zur Verdauung mit der Verdauung beschäftigt sind. Aber den Dominik Böcker, den Referenten, der heute hier vorträgt zum Thema Elena, den kennen wir schon als praktisch veranlagten Menschen. Ich meine, er ist ja auch mit Inlinern hergekommen. Kommt, wie man daran sieht, auch aus Köln. Und als Anwalt hat er da das juristisch ausgeheckt, wie man gegen Elena klagen kann, als Klage vorgeht. Ich denke, einige haben den ersten Teil unseres Schwerpunkts Elena schon eben beim Werner Hülsmann gesehen. Kurz vor der Pause war das auch hier. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil und ja, viel Spaß dabei. Ach so, wer On Bits and Pieces sucht, ist gegenüber im Vortragsraum. Das ist hier der Konferenzraum. Manchmal verwechselt man das gerne, ist auch nicht ganz so toll ausgeschildert, aber Stefan Merten vom Ökonux-Projekt zum Thema On Bits and Pieces ist gegenüber.
So, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Bin ich hörbar? Ich denke ja. Gut. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich heiße Dominik Böker, bin Rechtsanwalt hier in Köln, beschäftige mich, wie man im zweiten Teil der Berufsbezeichnung sieht, mit Informationstechnologierecht. Und ja, werde hier heute in einer Dreiviertelstunde einen kleinen Überblick geben über die Verfassungsbeschwerde gegen das Elena-Verfahrensgesetz. Elena-Verfahrensgesetz, der elektronische Entgeltnachweis. Da haben wir, nachdem die Verfassungsbeschwerde Vorratsdatenspeicherung, die der Kollege Meinhard Starostik ja für 34.000 Beschwerdeführer gemacht hat, nachdem die Urteilsgründe da waren, haben wir am 10.11. März entschlossen, dass wir gegen Elena Beschwerde einlegen und haben dann innerhalb von gut 14 Tagen es geschafft, 22.005 Beschwerdeführer dazu zu mobilisieren. Haben dann am 30. März in Karlsruhe 67 Leitsordner, Beschwerdebegründung und Vollmachten abgegeben. Und ja, Meinhard Starostik und ich haben inhaltlich die Arbeit geleistet und deswegen freue ich mich, dass ich hier interessierte Zuhörer habe, um die getane Arbeit, die noch nicht abgeschlossen ist, das Verfahren läuft, also noch inhaltlich ein bisschen vorstellen zu können. Der Ausgangspunkt des Elena-Verfahrensgesetzes war die Überlegung des Gesetzgebers, dass er bestimmte Abläufe in der Verwaltung, die stattfinden mit bestimmten bedürftigen Personen, gerne beschleunigen, modifizieren und einfacher abwickeln können möchte. Die Abwicklung von solchen Anträgen, beispielsweise ein Wohngeldantrag, ist momentan so: Als Angestellter gehe ich zu meinem Arbeitgeber hin, sage, ich möchte Wohngeld beantragen, bitte gib mir die Bescheinigungen mit für das Amt, die ich für diesen Antrag brauche. Dann geht der Arbeitgeber hin, sucht die Unterlagen raus, druckt die auf Papier. Dieses Papier klemme ich mir als Arbeitnehmer unter den Arm, marschiere zum Amt, hoffentlich nachdem ich da einen Termin ausgemacht habe, damit ich nicht ewig warten muss. Leg dann da die Papierunterlagen vor. Die werden wieder in den Computer reingehackt, damit dann das Amt ausrechnen kann, wie hoch ist eigentlich der Anspruch desjenigen, der gerade vor mir sitzt, auf Wohngeld oder auf Elterngeld. Dieser Medienbruch vom Computer auf Papier, vom Papier wieder zurück in den Computer, wollte der Gesetzgeber gerne vereinfachen. Er erhofft sich dadurch Einsparungen sowohl in der Verwaltung als auch bei den Arbeitgebern. Arbeitgeber machen momentan die Lohnabrechnung, übermitteln die entsprechenden Daten unter Umständen monatlich. Denkbar ist aber auch eine Meldung einmal im Jahr. Jetzt ist es so, es werden monatliche Meldungen gemacht, zwingend, und zusätzlich sogenannte anlassbezogene Meldungen. Also das Einsparpotenzial, das sich der Gesetzgeber im Vorfeld ausgesucht hatte, dürfte tatsächlich, weil mehrfach übermittelt werden müssen, die Daten tatsächlich geringer ausfallen. Die Nutzung nach dem Elena-Verfahrensgesetz. Das Elena-Verfahrensgesetz ist der Name dieses Gesetzesänderungsgesetzes. Bisschen kompliziertes Wort, aber der Gesetzgeber hat sich gedacht, Dieser elektronische Entgeltnachweis, den siedeln wir im Sozialgesetzbuch an, und zwar im vierten Buch und da in den Paragraphen 95 folgende. Der ist das, was ich meine, wenn ich sage Elena-Verfahrensgesetz, also die Regelungen im SGB 4, Paragraphen 95 folgende. Da heißt es, dass die zu übermittelnden Daten, die seit dem 01.01.2010 tatsächlich auch übermittelt werden müssen, genutzt werden für Arbeitsbescheinigungen, Nebeneinkommensbescheinigungen, Beschäftigungsauskünfte, Wohngeld und die Bearbeitung von Anträgen auf Elterngeld und Elternzeitanträgen. Das ist nach dem momentanen Stand der Gesetze, oder das sind nach dem momentanen Stand der Gesetze die Bescheinigungen, die beauskunftet werden mit den Datensätzen aus Elena. Der Gesetzgeber ist aber nicht dumm, er ist selber technikaffin. Zumindest hat man den Eindruck, dass er das hat. Wir hatten den Eindruck gewonnen, er hat eine quasi API gebaut zum Zugriff auf diese Datensätze, die übermittelt werden. Das heißt nämlich in der Gesetzesbegründung, dass aus seiner Sicht denkbar ist, dass andere Bescheinigungen, die ausgestellt werden müssen, künftig auch auf die Elena-Datensätze zugreifen können sollen. Alles, was es dann noch braucht, ist eine Verordnung oder ein neues formelles Parlamentsgesetz, wo es dann heißt, auf die gespeicherten Daten dürfen beispielsweise auch Sicherheitsbehörden zugreifen oder beispielsweise die Steuerbehörden, um Steuersünder zu finden. Nach der Konzeption des Gesetzes sieht die Übermittlung der Daten folgendermaßen aus. Das ist eine etwas vereinfachte Grafik von der Webseite des elenaverfahren.de. Die vervollkommnet sich gleich. Wir haben oben links den Arbeitgeber, unten links den Arbeitnehmer, der gerne bestimmte Daten nutzen möchte, die er braucht, um einen bestimmten Antrag zu stellen. Wir haben oben in der Mitte die sogenannte zentrale Speicherstelle. Da werden die Daten übermittelt vom Arbeitgeber und der Arbeitgeber erhält eine Rückmeldung. Wir haben von dir Daten erhalten, haben sie zumindest summarisch geprüft und sind zu dem Ergebnis gelangt, sie sind korrekt übermittelt worden. Oben findet also die Datenübertragung statt. In einem weiteren Schritt kommt dann die sogenannte abrufende Stelle dazu. Also die Behörde, die tatsächlich beispielsweise über den Wohngeldantrag die Entscheidung treffen muss. Da geht also der sogenannte Teilnehmer hin mit seiner Signaturkarte und sagt, bitte liebe abrufende Stelle, ich möchte gerne Wohngeld haben, fragt bei der zentralen Speicherstelle die Daten ab, die für die Entscheidung über meinen Wohngeldantrag notwendig sind. Da der Arbeitgeber vorher die Daten übermittelt hat, sind die da und unter gewissen Voraussetzungen kann die abrufende Stelle darauf Zugriff nehmen, wenn sie von dem Teilnehmer die entsprechende elektronische Signatur hat. Damit aber kein Missbrauch betrieben werden kann, gibt es eine weitere beteiligte Stelle, nämlich die sogenannte Anmeldestelle. Als Teilnehmer muss ich, um auf die von mir gespeicherten Daten in der zentralen Speicherstelle Zugriff nehmen zu können, mich authentifizieren. Indem ich zur Anmeldestelle hingehe, sage, Tag, ich bin der Dominik Böker, ich habe mir meine Signaturkarte, bitte schalte mich für das Abrufverfahren frei. Da kommt dann eine weitere Stelle mit dazu, die sogenannte Registraturfachverfahren. In der Registraturfachverfahren werden dem Grundsatz nach drei Datensätze gespeichert, nämlich die ID des Teilnehmers, das Pseudonym des Teilnehmers und eine entsprechende Info zu dem Schlüssel, der stattfindet. Die zentrale Speicherstelle soll nämlich die Daten nicht im Klartext speichern und auch nicht die personenbezogenen Daten speichern, also personenbezogen sind die Daten, ohne Frage, aber die sollen pseudonymisiert gespeichert werden. Um die Pseudonymisierung wieder auflösen zu können, braucht es Registraturfachverfahren, die dann anschließend die Daten entpseudonymisiert. Das ist das, wie der Gesetzgeber es sich gedacht hat, eben im Vortrag von Werner Hülsmann vor 2 Stunden in diesem Raum waren schon erste Szenarien skizziert worden, an welchen Stellen man ansetzen könnte, um auf die Daten unbefugt Zugriff zu nehmen. Der Ablauf der Übermittlung soweit klar oder gibt es dazu Fragen? Bei Fragen gerne Handzeichen, dann können wir das gerne dazwischen nehmen. Die sind räumlich, organisatorisch und personell getrennt. Die sind zwar de facto aus dem Kopf einer Anschrift zu finden, aber sind organisatorisch getrennt, dass da keine Vermischung der Daten stattfinden kann. Also die Übermittlung pseudonym findet in der Tat nur unter bestimmten Voraussetzungen statt.
Wie werden die Daten denn pseudonymisiert, wenn der Arbeitgeber das übermittelt? Der muss es ja irgendwie... Also,
Also Meinhard Starostik und ich, wir haben uns für die Verfassungsbeschwerde im Schwerpunkt beschäftigt mit den gesetzlichen Regelungen im SGB IV. Also das tatsächliche formelle Parlamentsgesetz, verabschiedet vom Bundestag.
Es gibt dazu ein Hash-Verfahren und das ist am besten beschrieben, meines Wissens, in einem Tätigkeitsbericht vom Bundesbeauftragten für Datenschutz von
genau.
2007.
Und in dem Elena-Verfahrensgesetz gibt es dann Verordnungsermächtigungen in zweierlei Hinsicht. Zum einen, wie soll der technische Datenschutz sichergestellt werden? Und zum anderen auch in der Hinsicht, was an Daten übermittelt werden soll. Das sind dann aber keine formellen Gesetze mehr, sondern Rechtsverordnungen. Und gegen die Rechtsverordnungen haben wir vom Verfassungsgericht keine Schnitte, weil sich das Verfassungsgericht nur mit den formellen Gesetzen beschäftigt. Das hat rechtlich den Hintergrund, formelle Gesetze, also Parlamentsgesetze, darf nur das Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklären. Materielles Recht, also Verordnungen, darf auch das einfache Gericht für verfassungswidrig erklären. Wobei man aufpassen muss, nicht alles, wo Verordnung draufsteht, ist auch Verordnung drin. Einfaches Beispiel, die Straßenverkehrsordnung. Verkehrsordnung könnte man denken, naja, eher ein materielles Gesetz, ist ein Parlamentsgesetz, ist formelles Recht, darf nur das Verfassungsgericht als verfassungswidrig verwerfen. Bei dem sogenannten multifunktionalen Verdienstdatensatz, also dem Datensatz, der tatsächlich an die zentrale Speicherstelle übermittelt werden soll, wie der aussieht und wie der aufgebaut ist und welche Daten da drin steht, das ist geregelt in einer Verordnung. Das hat zwar tatsächlich die Auswirkungen, berührt auch tatsächlich die verfassungsrechtliche Komponente, ist aber keine Regelung, die unmittelbar im Verfassungsbeschwerdeverfahren eine Rolle spielt, weil es kein formelles Parlamentsgesetz ist. Hat die Sache für uns, Meinhard und mich, nochmal eine Runde komplizierter gemacht, weil wir davon ausgegangen waren, naja, müsste eigentlich alles vom Parlament geregelt worden sein. Und dann war es Erwachen groß Mitte März, als wir dann in die Arbeit reingegangen sind, dass wir überrascht waren, holla. Da steckt aber noch viel, viel mehr drin und das ist gar nicht so einfach und so klar geregelt, wie man sich das als Jurist wünschen würde.
Eröffnet das nicht eventuell auch Möglichkeiten, die Teile, die dem einen oder anderen Gericht zugeteilt sind, da getrennt dagegen vorzugehen und mal zu gucken, beispielsweise in welcher Reihenfolge man das sinnvollerweise tun würde oder aber auch Klarstellungen zu erreichen bei Fragen, die sonst wo sich sonst das eine Gericht billig aus der Affäre ziehen kann, indem es sagt, das kümmert uns nicht.
Ja, also die Überlegung, dass wir die Verfassungsbeschwerde erheben, war erst klar, nachdem die Entscheidung Vorratsdatenspeicherung da war. Es gibt dann von dem Kollegen Gerhard Baum, dem Ex-Innenminister, eine Verfassungsbeschwerde aus Arbeitgebersicht. Aber wir haben im Vorfeld halt überlegt, wie kann man dieses Gesetz knacken? Und ein Weg wäre eben auch, dass man den normalen Rechtsweg beschreitet, beispielsweise versucht, seinem Arbeitgeber zu untersagen, gerichtlich zu untersagen, bestimmte Datensätze zu übermitteln. Das ist aber momentan Zukunftsmusik. Einzelne Überlegungen gab es. Es gibt auch noch ein anderes Szenario, dass nämlich Auskunft verlangt wird über die bei der ZSS gespeicherten Daten. Wenn die keine Auskunft erteilen, dann werden sie halt verklagt auf Auskunft. Und wenn sie dann sagen, wir können nicht, dass man ihnen dann untersagt, die Daten zu speichern, bis sie es können. Das sind aber 3, 4 verschiedene Wege, um gegen das Elena-Verfahrensgesetz anzugehen. Ich habe im Schwerpunkt 2 im Auge, nämlich die Verfassungsbeschwerde und die verweigerte Auskunft. Und ich weiß von befreundeten Arbeitsrechtlern, die also sehr viel arbeitsgerichtliche Prozesse führen, dass die überlegen, Arbeitgebern zu untersagen, diese Daten zu übermitteln. Aber ist nur Seitenaspekt dieser Verfassungsbeschwerde. Übermittlungsszenario soweit klar. Die Frage, wessen Daten übermittelt werden, ist ziemlich eindeutig, nämlich die Daten eines jeden angestellten Beschäftigten. Selbstständige sind außen vor, glücklicherweise. Aber auch die Daten von Beamten, Richtern und Soldaten. Zivis, Grenzfall, im Regelfall nicht, auch keine Wehrdienstleistenden. Die Datensätze selber. Ich hatte eben den Zungenbrecher schon genannt, der multifunktionale Verdienstdatensatz. Der wird monatlich übermittelt und anlassbezogen. Die nach meiner Info aktuelle Beschreibung dieses MVDS, dieses multifunktionalen Verdienstdatensatzes, umfasst 57 Seiten, DIN A4 Seiten. Da ist aufgeschlüsselt, welche Datensätze für welche Auskunft, also welche der 5 genannten Bescheinigungen benötigt werden, warum die übermittelt werden, in welcher Form die übermittelt werden. Das heißt, ob man zuerst übermittelt, wenn man einen Arbeitsvertrag eingeht, hat man ja ein Datum. Ich habe den Arbeitsvertrag beispielsweise unterschrieben am 01.01.2010. Stellt sich für die Durchführung ja die Frage, in welcher zeitlichen Abfolge übermittle ich die Daten. Ist das als erstes das Jahr, das übermittelt wird, dann der Monat, dann der Tag? Oder übermittle ich Tag, Monat, Jahr? Zusammen mit dem Kürzel für Beginn des Arbeitsverhältnisses. Diese Dinge werden ganz umfangreich und detailliert, jeweils unter Bezugnahme auf die konkret notwendige Auskunft da beschrieben. 57 Seiten, das ist ein Roman, sehr schwierig geschrieben. Es wird im Vorfeld gesagt, es gibt diese 5 Bescheinigungen, die dann noch weiter aufgeschlüsselt werden, dass es insgesamt 8 oder 9 Datensätze sind, durchnummeriert von 1.1 bis 4.8, glaube ich, oder 4.7. Und dann bei jedem einzelnen Datensatz gesagt wird, für welche der oben aufgeführten Bescheinigungen denn die notwendig sind. Und dann steht da nicht, wird benötigt für Entgeltnachweis, sondern benötigt für Doppelpunkt 3.1. Das heißt, man ist ständig am Hin- und Herblättern, um zu gucken, dieser Datensatz ist notwendig für die Arbeitsbescheinigung, nicht aber für den Sozialgeldantrag oder den Wohngeldantrag. Der multifunktionale Verdienstdatensatz setzt sich aus 15 Unterkategorien zusammen. Da sind relativ unkritische Daten bei, wobei es bei personenbezogenen Daten keine unkritischen Daten gibt. Aber zumindest solche Art Daten, wo man sagt, das ist nachvollziehbar und nahelegend, dass die Behörde diese Daten braucht, um den entsprechenden Antrag bearbeiten zu können. Beispielsweise Name, aktuelle Anschrift, wer ist eigentlich der Arbeitgeber etc. pp. Alle diese einzelnen Datensätze sind in diesem multifunktionalen Verdienstdatensatz aufgeführt und alle diese Daten werden monatlich und auch anlassbezogen übermittelt. Durchwühlen kann man machen. Wir hatten für die Verfassungsbeschwerde nur kursorisch einzelne Datensätze rausgegriffen, nämlich die, die ich hier als extrem kritisch bezeichnet habe, nämlich die Angaben zu Fehlzeiten, die Angaben zu sonstigen steuerpflichtigen Bezügen und die Anzahl steuerfreier Bezüge. Diese 3 rausgepickten Datensätze sind nämlich für keine der 5 Bescheinigungen notwendig. Also, etwas seltsame Konstellation. Der Gesetzgeber sagt, 5 Bescheinigungen sollen automatisiert werden. In diesem Datensatz, der dieser Automatisierung vorangeht, da finden sich aber Daten drin, die für diese 5 Bescheinigungen überhaupt nicht benötigt werden. Das macht die Sache kritisch, extrem kritisch im Hinblick auf diese 3 namentlich genannten Positionen. Verfassungsrechtlich bringt das nicht so wirklich Zucker für die Verfassungsbeschwerde aus dem genannten Grund. Die Festschreibung, welche Datensätze übermittelt werden müssen, ist eine materielle Regelung. Die hat das BAMS, also das Bundesministerium für Arbeit, Ministerium und Soziales, festgeschrieben. Die ist mit der Verfassungsbeschwerde nicht angreifbar. Die könnte man jedenfalls im ordentlichen Rechtsweg angreifen. Ob das Verfassungsgericht hinterher auf diese Datensätze abstellt, wird eine der sehr spannenden Fragen sein, weil es eben das Verhältnis formelles Parlamentsgesetz und die konkreten Ausführungsvorschriften für die jeweiligen Landesbehörden etwas näher beleuchtet. Ich habe eben, war das ein Finger, der aufzeigte?
Letzter Punkt, was sind denn Fehler?
Das ist ein Datensatz, wo festgeschrieben wird, wir hatten, ich gehe noch mal weiter zurück, oben links werden vom Arbeitgeber an die zentrale Speicherstelle die Daten übermittelt und die zentrale Speicherstelle übermittelt zurück, dass sie die Daten erhalten hat. Und wenn bei dieser Übermittlung vom Arbeitgeber an die zentrale Speicherstelle ein Fehler auftreten würde, würde die zentrale Speicherstelle mit dem Datensatz 315 eine Fehlermeldung an den Arbeitgeber zurücksenden. Nach dem Motto, wir haben Daten bekommen, diese sind aber fehlerhaft.
Ist der Datensatz würde abgespeichert
bleiben? Nein. Das ergibt sich aus der gesetzlichen Regelung nicht selber. Werner, weißt du es aus dem Kopf?
Ich denke, es kommt auf den Fehler an, ob einfach keine Speicher, also die Fehler.
Da kommt es sicher auf die Fehlerrückmeldung an, ob der Datensatz überhaupt dann rudimentär, sage ich mal, gespeichert werden kann oder ob gesagt wird, das ist ein fehlerhafter Datensatz, bitte nochmal liefern. Ja. Also standardmäßig werden fehlerhafte Datensätze nicht abgespeichert.
Standardmäßig, ja. Aber das sind, weil momentan noch niemand weiß, also man weiß, es werden Daten übermittelt, monatlich. Man kann auch seinen Arbeitgeber fragen, welche Daten hast du denn von mir übermittelt? Dann wird er sagen, ich habe die und die Datensätze übermittelt. Ob diese Datensätze dann bei der zentralen Speicherstelle auch so angekommen sind, das weiß momentan noch niemand. Die meldet zwar zurück, wir haben Daten bekommen, die sind auch nach unserer summarischen Prüfungen in Ordnung. Ob sie tatsächlich in Ordnung ist, weiß man nicht. Könnte man auf die Idee kommen, ich gehe hin, stelle einen entsprechenden Auskunftsantrag nach dem Bundesdatenschutzgesetz, habe ich ja ein Auskunftsrecht darüber, wer welche personenbezogenen Daten von mir speichert. Daten, Name, Anschrift sind ohne jede Frage personenbezogen, wie auch das monatliche Bruttoentgelt. Aber im Elena-Verfahren gibt es im 111 oder 112 eine Regelung, dass das Abrufverfahren erst zum 01.01.2012 funktionieren soll. Und diese Soll-Vorschrift nimmt die zentrale Speicherstelle zum Anlass, dass sie sagen, na, wir können, weil wir es noch nicht abrufen können sollen, auch noch keine Auskunft darüber geben, welche Daten denn gespeichert wurden. Dementsprechend läuft der Auskunftsanspruch momentan ins Leere und man weiß nicht genau, was die ZSS hat und ob diese Daten auch inhaltlich korrekt sind.
Siehst du das eher als Vorteil, dass die genauen Verfahrensabläufe nicht im Gesetz geregelt sind, sondern über eine Verordnung, oder als Nachteil, weil bei dem Vorratsdatenspeicherurteil war das ja, glaube ich, auch einer der Kritikpunkte, dass das halt im Gesetz gar nicht genau festgelegt ist, wie die Sicherheitsvorstellungen
Kommen wir gleich noch zu, ist ein ganz erheblicher, extrem kritischer Nachteil dieses Gesetzes. Aber kommt gleich noch ein ganz knackiges Stichwort zu und da wird dann auch klar, warum das kritisch ist, dass man eben die genaue, konkrete Ausgestaltung dessen, was da stattfinden kann, nicht einfach so am Parlament vorbei regeln kann.
Also vielleicht noch mal kurz zu den Fehlern. Wir machen Lohn. Und wir haben schon ein tolles Papierpaket von der ZFS bekommen. Da lag es schlichtweg daran, dass halt eine Dateinummer übersprungen wurde. Das hat die also total durcheinander gebracht. Und da hat sich also gezeigt, was schon so ungefähr, also jedenfalls, was sie uns rausrückten, was gespeichert wird. Das sind etliche Daten. Also das Speichern an sich muss funktionieren, auch bei fehlerhaften Datensätzen. Denn wie gesagt, man bekommt sie zugeschickt. Und das war also bei einem Arbeitgeber mit 8 Angestellten war das also ein voller DIN A4-Umschlag.
Also
ich bin da bombardiert worden. Ich habe die Dinger per Papier zugeschickt bekommen und danach kam dann nochmal eine E-Mail und dann kommt automatisiert sofort nochmal eine E-Mail, wenn man darauf nicht gleich reagiert. Aber man kriegt erstmal viel Papier.
Die zentrale Speicherstelle hat auf Papier die Rückmeldung gegeben? Okay, kann man einfach nur so hinnehmen.
Spart Papier. Ja.
Spannende Info.
Also
kann eigentlich nicht sein, wenn der Gesetzgeber sagt, wir wollen es elektronisch machen und sicher übermitteln und da sollen auch die Fehlermeldungen kommen, dass er dann sagt, naja, wir drucken es jetzt aus. Am besten noch mit einem Formblatt beigefügt, bitte korrigieren Sie die Daten wie folgt, Doppelpunkt.
So ungefähr war das.
Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. So, das war der Datensatz. Wir hatten drei Felder als extrem kritisch eingestuft, einfach weil diese Daten nicht notwendig sind, um die 5 gesetzlichen Bescheinigungen auszustellen. Aber diese, ich sag's mal, extrem kritischen Datensätze haben nach unserer Einschätzung einfach den Hintergrund, dass der Gesetzgeber wollte eine zentrale Anlaufstelle für solche Daten mit der Möglichkeit, durch andere Gesetze darauf Zugriff zu nehmen. Also eine schöne Schnittstelle, Application Programming Interface, es sind bestimmte Daten da, hier haben wir die Syntax, wie die abgerufen werden können. Wir halten uns die Optionen offen, andere Gesetze zu machen, die auch auf diese Datensätze zugreifen können sollen. Von diesen drei völlig belanglosen, für die Bescheinigung völlig belanglosen Datensätzen, gab es dann aber auch weitere durchaus kritische Angaben, die im Rahmen der Arbeitsbescheinigung stattfinden. Das sind sogenannte Freitextfelder. Ich habe hier die Ziffern, wenn man die bei Google reinschmeißt mit dem Stichwort Elena, kriegt man die 57 Seiten. Das sind die Kürzel beispielsweise für die Freitextfelder. Ein Arbeitgeber muss angeben, wenn er einen Arbeitnehmer abgemahnt hat, wegen angeblich vertragswidrigem Verhaltens. Und warum er diesen Arbeitnehmer abgemahnt hat, das kann er im Rahmen eines Freitextfeldes angeben. Und diese Angabe wird dann auch übermittelt an die zentrale Speicherstelle. Und zwar ein Freitextfeld. Wenn man also einen bösartigen Arbeitgeber hätte, könnte der da reinschreiben, ich habe den abgemahnt, weil er jeden Morgen mit einer Fahne auftaucht. Und dann hat sich der Arbeitnehmer dagegen gewehrt, der ist Muslim und sagt, ich kein Alkohol, nie im Leben, kommt nicht vor. Und dann wird ein arbeitsgerichtliches Verfahren um die Berechtigung dieser Abmahnung geführt. Das Arbeitsgericht Köln fällt ein Urteil, die Abmahnung erfolgte zu Unrecht. Trotzdem sind diese Daten erstmal bei der ZSS gespeichert. Ob und wie die im Nachhinein korrigiert werden können, ist eine spannende Folgefrage. Denn der Arbeitnehmer bekommt ja momentan nicht mal raus, was genau über ihn gespeichert ist, weil ja das Auskunftsverfahren erst ab 2012 funktionieren soll und dementsprechend vorher auch noch keine Auskunft erteilt wird.
Ich habe auch eine Frage gerade hinsichtlich der gewerkschaftlichen Tätigkeiten, sage ich jetzt mal, so sprich Jugendvertreter oder Betriebsrat. Gibt es da irgendwie für den Arbeitgeber auch eine Möglichkeit, wenn es auch vielleicht eine Kündigung durch den Arbeitnehmer war, dort einzutragen, hey, der hat aber Betriebsratsarbeit hier gemacht, weil das ist ja den meisten Arbeitgebern erstmal ein Dorn im Auge und könnte vielleicht für den späteren neuen Arbeitgeber auch sehr interessant sein, das dann in diesen Freitextfeldern mitzulesen.
Also in das Freitextfeld eintragen kann man das als, ich sag's mal, Ex-Arbeitgeber, ob man das eintragen durfte, ist davon völlig unabhängig. Aber die Befürchtung, dass der neue Arbeitgeber sagt, gib mir mal deine Signaturkarte, damit ich rausfinden kann, was bei der ZSS gespeichert ist, das ist gesetzlich untersagt. Also der neue Arbeitgeber, die Ambitionen dahin wird es sicher früher oder später geben, dass der sagt, ich will mal wissen, wie mein Arbeitnehmer, der potenzielle, vorher beurteilt wurde und ob der irgendwas gemacht hat, will Streiks etc. Da hat der Gesetzgeber glücklicherweise und richtigerweise auch einen Riegel vorgeschoben, dass das nicht stattfinden darf. Das ist dann so ein bisschen die Schnittstelle zum Vortrag von Werner Hülsmann von eben, dem technischen Datenschutz, wo man sich eben wünscht, auch als Jurist, dass da technisch die entsprechenden Hürden eingezogen werden, dass selbst wenn der neue Arbeitgeber die Ambitionen hat, rauszufinden, was ist, steht eigentlich in den Freitextfeldern drin, dass man das technisch unterbindet, dass keinesfalls das in Erfahrung gebracht werden kann. Arbeitsrechtlich sind solche Fragen ja unzulässig. Das müsste entsprechend auch abgebildet werden im Elena-Verfahren.
Ich habe noch mal eine Frage zur Auskunft. Also ich habe das irgendwie so verstanden, dass das Bundesdatenschutzgesetz vorschreibt, dass man dieses Auskunftsrecht hat, ja, und nicht etwa, dass der Auskunftspflichtige sich überlegen kann, wann er denn meint, dass er irgendwie Lust hat, auf solche Anfragen zu antworten. Täusche ich mich da?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ist völlig richtig. Nach dem Datenschutz, nach dem Bundesdatenschutzgesetz habe ich als Betroffener, wenn ich weiß, jemand speichert Daten über mich, ein Auskunftsrecht, und die speichernde Stelle, die verantwortliche Stelle, muss kostenlos Auskunft erteilen. Punkt. Geht kein Weg dran vorbei. Andere Ansicht, die zentrale Speicherstelle, die sagt, wir müssen erst ab 2012 für das Abrufverfahren fit sein. Vorher erteilen wir keine Auskunft. Nein. Bislang nicht. Ich halte ein solches Verfahren aber für extrem aussichtsreich. So, gute halbe Stunde mit Einführung und dem, was passiert. Jetzt mal zumindest kleiner, kursorischer. Man kann viele, viele Stunden über verfassungsgerichtliche Aspekte oder verfassungsrechtliche Aspekte diskutieren. Ein paar Ideen, die wir in dieses Verfahren eingebracht haben. Nämlich als erstes den Verstoß gegen den sogenannten Wesentlichkeitsvorbehalt. Der Wesentlichkeitsvorbehalt bedeutet, hergeleitet aus dem Rechtsstaats- und dem Demokratieprinzip, dass der Gesetzgeber die wesentlichen Punkte des gesetzlichen Verfahrens selber unmittelbar in seinem Gesetz regeln muss. Das geht ein wenig Hand in Hand mit dem Leitsatz 3 aus dem Urteil Verfassungsgerichtsverfahren Vorratsdatenspeicherung, kommt gleich nochmal zu, wo das Verfassungsgericht dem Gesetzgeber ins Stammbuch geschrieben hat, ihr müsst Regelungen dazu treffen, wie technisch und organisatorisch der Datenschutz und die Verschlüsselung etc. sichergestellt wird. Das hergeleitet nach unserer Auffassung aus dem Grundsatz Wesentlichkeitsvorbehalt. Das ist kein ausdrücklich in der Grundgesetz geregelter Punkt, aber es wird eben aus Rechtsstaats- und Demokratieprinzip hergeleitet, denn ansonsten könnte der Gesetzgeber, zugegeben überspitzt sagen, die Verwaltung trifft alle für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Maßnahmen, verabschiedet das als Paragraph 1 des Sozialgesetzbuches 1. Alle Folgeparagraphen bis hin zum SGB 10 werden eingestampft und alles Weitere wird über materielle Verordnungen geregelt. Das kann so nicht sein, hergeleitet aus den verfassungsrechtlichen Prinzipien, Rechtsstaat und Demokratieprinzip. Wir haben dann ergänzend den Leitsatz des Volkszählungsurteils von 1983 hergeleitet. Und damals, 1983, wir erinnern uns, C64, also ein Schlag mich tot 68040, wenn überhaupt schon, Prozessor, wo das Verfassungsgericht schon gesehen hat, naja, unter den Bedingungen der damals modernen Datenverarbeitungsanlagen, was ja im Vergleich zu heute extrem harmlos war, wenn man sich die Rechnerkapazitäten von damals anguckt, ist das ja kein Vergleich zu dem, was heute passieren kann. Hatte damals das Verfassungsgericht schon gesagt, dass jeder Einzelne dagegen geschützt werden muss, dass unbegrenzt Daten erhoben, gespeichert, verwendet und weitergegeben werden. Und hat daraus dann das hergeleitet, was wir das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nennen heutzutage. Und dazu gehört eben auch die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selber über die Preisgabe und die Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu bestimmen. Das war die Ausgangslage, die 83, danach gab es zu dem Bereich nichts Aktuelleres mehr, zumindest nichts Zentrales, was an diesen Grundaussagen gerüttelt hätte, war die Ausgangslage. Der Gesetzgeber hat gesagt, wir kennen das Volkszählungsurteil, wir wollen trotzdem durch ein formelles Gesetz die Übermittlung bestimmter personenbezogener Daten anordnen, was recht systematisch so auch funktionieren kann. Also Elena ist vor dem Hintergrund des Volkszählungsurteils nicht per se ein K.O.-Kriterium für dieses Gesetz. Es kommt auf die konkrete Ausgestaltung an, wie ja auch nur die konkrete Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung vom Verfassungsgericht keine Gnade gefunden hat. Jetzt der Punkt, greift das auf, was du eben schon gesagt hattest, nämlich die Rüge des Verfassungsgerichts, dass hinreichend anspruchsvolle, normenklare Regelungen für Datensicherheit, Datenverwendung, Transparenz und Rechtsschutz in den anordnenden Gesetzen, in dem die Speicherung anordnenden Gesetzen vorhanden sein müssen. War bei der Vorratsdatenspeicherung nicht der Fall, unter anderem deswegen war sie für verfassungswidrig erklärt worden. Diese Grundsätze lassen sich auch nach unserer Einschätzung übertragen auf Elena. Es hätten sich also im Elena-Verfahrensgesetz Regelungen finden müssen hinsichtlich der Datensicherheit, der Datenverwendung, der Transparenz, der Übermittlung und auch des Datenschutzes. Die Paragraphen 95 bis 112 SGB IV treffen dazu aber keine Anordnung. Die Verschlüsselung wird erwähnt im Gesetz, aber sinngemäß mit den Worten: Alles Weitere regeln wir über eine Verordnung, die in Abstimmung zwischen bestimmten Stellen, unter anderem der ZSS, mit Expertengremien stattfindet. Das zusammen mit der Grundaussage, alles Wesentliche muss der Gesetzgeber selber regeln, halten wir für einen Verfassungsverstoß, weswegen auch das Elena-Verfahrensgesetz in dieser Form keinen Bestand haben kann. Genauso hat das Verfassungsgericht in der Beschwerde Vorratsdatenspeicherung nach unserer Einschätzung dieser API, also der Schnittstelle für den Abruf der Daten, auch einen Riegel vorgeschoben, weil eine Begrenzung zum Zwecke der möglichen Datenverwendung im Gesetz zu finden sein muss. Hier im Elena-Verfahrensgesetz aber genau das Gegenteil. Es wird die Datenspeicherung angeordnet und in der Begründung: Wir machen das jetzt erstmal und mit weiteren Gesetzen ist dann über den Weg durchs Parlament auch der Zugriff auf diese Daten wieder möglich. Halten wir auch für einen Verstoß gegen diesen Leitsatz 3. Ich habe es Zellen nicht verlernt, ich habe es 1:1 aus der Verfassungsbeschwerde Vorratsdatenspeicherung rauskopiert. Einen Verstoß gegen diesen als Nummer 3 aufgestellten Leitsatz. Auch die Verschlüsselung, Werner Hülsmann hat es ja in seinem Vortrag schon angedeutet, verbesserungsfähig und vor dem Hintergrund der Vorratsdatenspeicherung verbesserungswürdig, wird es für die Zukunft in der juristischen Diskussion sicherlich noch spannende Einblicke dazu geben. Die informationelle Selbstbestimmung, also das Recht eines jeden Betroffenen selber über seine Daten, die Weitergabe, die Speicherung zu bestimmen, ist zentraler Aspekt unserer Beschwerde gewesen. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Daten zu übermitteln. Wenn sie das nicht tun, droht ihnen ein Ordnungsgeld. Durchaus auch eine fünfstellige Summe bis 25.000 Euro pro nicht übermittelten Datensatz kann verhängt werden. Bis man zu so einem Ordnungsgeld käme, muss was passieren. Die ersten Ordnungsgelder wären sicherlich niedriger, aber 25.000 Euro ist die höchste Stufe der Eskalation in dieser Richtung. Das heißt, jeder Arbeitgeber wird sich an diese Verpflichtung halten und die Daten auch an die zentrale Speicherstelle übermitteln. Momentan vielleicht noch nicht jeder, aber mittelfristig wird das sicher kommen.
Also ein Ordnungsgeld geht tatsächlich nach Anzahl der nicht gelieferten Sätze?
Es heißt, in der Verpflichtung, ich meine, es wäre 148 SGB für nicht oder nicht zutreffend übermittelte Datensätze. Und wir interpretieren das so, ein nicht oder nicht übermittelter Datensatz ist jeder einzelne Datensatz. Wenn man also 3000 Mitarbeiter hat und hat in jedem einen Buchstabendreher in der Anschrift des Arbeitgebers drin, könnte man ganz streng und formell, in der Praxis wird es sicherlich nicht so gemacht, aber zerren wir mal das Szenario bis an die Grenze des Belastbaren, wären das 3000 Verstöße, wo es für jeden Einzelnen ein Ordnungsgeld geben könnte.
Ja, das wäre ein Fehler jetzt, das ist ja gemeldet worden.
Es wird dann korrigiert, dann wird und wahrscheinlich nichts passieren.
Sagt, ich liefere nichts, würde dann für jeden Datensatz diese Ordnungswidrigkeitsgeld angefordert werden.
Es ist jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass das angefordert werden könnte. Es ist einfach nicht normenklar geregelt, was ist eigentlich ein nicht oder nicht zutreffend übermittelter Datensatz. die spannende Frage, vielleicht in der Praxis die Antwort schon da. Für jeden Arbeitgeber wird ja ein gesonderter Datensatz übermittelt.
Also technisch scheint es mir jedenfalls so. Ich bin da auch noch nicht so eingedrungen, dass es jeweils eine Datei ist, die da übermittelt wird. Deshalb würde ich das mal dahingehend auslegen. Einer, also auch bei 3000 Mitarbeitern, eher, also wo ich mich eher darauf gehen würde, weil es ist einer pro Krankenkasse.
Okay.
So, das bedeutet aber...
Aber
es
ist.
Arbeitnehmerdatensatz, das ist klar beeindeutigt.
Es ist.
Das werden wir nochmal Bußgeldverfahren sehen, wenn es dann.
Ja, ja, also die.
Ich glaube, das wird wirklich spannend, weil wie das praktisch läuft und wie dann die Ordnungsgeldbehörden das bescheiden. Ich glaube, das viel größere Problem wird sein, wenn das ein paar Mal vorkommt. Die nächste Prüfung ist gewiss. Also da hätte ich ja jetzt so viel mehr Sorgen.
Ja. Aber es ist einfach nicht normenklar geregelt, was ist eigentlich ein Verstoß und für welchen Anlass kann das Ordnungsgeld verhängt werden. Es gibt keine Verweigerungsmöglichkeit für Arbeitgeber. Es gibt momentan zumindest keinen durchsetzbaren Auskunftsanspruch nach dem BDSG. Und es gibt für den Arbeitnehmer auch keine Umgehungsmöglichkeit. Jedenfalls nach 2012. Momentan kann man ja noch sagen, ich hätte gerne das Papier. Ich gehe damit zum Amt. Spätestens ab dem 01.01.2012 kann man auch die Regelungen hier nicht mehr dadurch umgehen, dass man sagt, ich möchte gerne Papier ausgedruckt haben. Der zweite, / dritte zentrale Punkt ist die Religionsfreiheit, die wir angeführt haben. Zu dem Grundrecht auf Religionsfreiheit gehört auch das Recht, über seine Religion zu schweigen. Niemand muss wissen, dass irgendjemand römisch-katholisch oder evangelisch oder sonst was ist. Dieses Grundrecht der Religionsfreiheit ist verfassungsrechtlich unbeschränkt, ohne Gesetzesvorbehalt eingeräumt. Das heißt, es bräuchte kollidierendes Verfassungsrecht, um dieses Grundrecht auf Religionsfreiheit einzuschränken. Bei der Übermittlung der Datensätze an die zentrale Speicherstelle findet sich aber auch ein Feld Religionszugehörigkeit. Der Arbeitgeber muss also angeben, ist mein Mitarbeiter römisch-katholisch, evangelisch, sonstiges. Und zwar zwingend. Und es gibt das Urteil, Volkszählungsurteil nochmal, wo das Verfassungsgericht gesagt hat, die Angaben zur Religionszugehörigkeit können angefordert werden. Und zwar dann, wenn mit der Zugehörigkeit zu dieser Religionsgemeinschaft Rechte und Pflichten einhergehen. Beispielsweise die Pflicht, Kirchensteuer zu zahlen. Wenn diese Pflicht damit einhergeht, ist es zulässig, die Daten zu erheben und zu übermitteln. Wenn keine Rechte und Pflichten an diesen Datensatz geknüpft werden, ist die Übermittlung aber unzulässig. Im Hinblick auf die 5 Auskunftsbescheinigungen, die nach Elena Verfahrensgesetz damit erfüllt werden sollen, spielt die Religion keine Rolle. Deswegen ist die Übermittlung und Erhebung des Datums Religionszugehörigkeit in dem multifunktionalen Verdienstdatensatz nach unserer Überzeugung auch ein Verstoß gegen die grundrechtlich garantierte Religionsfreiheit. So, das als zentrale Argumentationslinien gegen das Elena-Verfahrensgesetz vor dem Bundesverfassungsgericht. Wir haben am 30.03. die Beschwerde eingereicht vor Ablauf der Jahresfrist am 1.04. Wir rechnen damit, dass mit ein bisschen Glück erste, zweite Quartal kommenden Jahres eine mündliche Verhandlung über die Beschwerde stattfindet. Bis dahin wird noch viel diskutiert werden. Wir werden auch die bisherigen Argumente noch weiter ausbauen und weiter konkretisieren. Und hoffentlich wird der Gesetzgeber auch gefragt werden, dass er Stellung nehmen muss. Aber bis dahin, soweit der Status quo der Argumente, die wir angeführt haben. Und wir haben nach meiner Uhr 1 Minute 25 Sekunden überzogen, dass leider keine Zeit für Fragen ist. Aber ich bin gerne noch da. Bleibt gerne hier.
Wurde eine einstweilige Verfügung beantragt?
Es wurde keine einstweilige Anordnung mit aufschiebender Wirkung beantragt. Zumindest nicht von uns. Meinhard Starostik und ich, wir haben ja zusammen für 22.005 Beschwerdeführers gemacht. Es gibt noch mindestens 3 weitere Beschwerden, unter anderem von Gerhard Baum, der Elena aus Arbeitgebersicht angreift, der ja auch bei Vorratsdatenspeicherung aktiv war. Wir haben bislang nicht herausgefunden, ob er eine einstweilige Anordnung beantragt hat. Und bei den beiden anderen Verfassungsbeschwerden, die auch anhängig sind, wissen wir noch gar nicht, wer die eingelegt hat. Also nach momentanem Kenntnisstand von uns aus keine einstweilige Anordnung, vielleicht von einem der drei anderen Beschwerdeführer.
Zu dem Zeitpunkt, als ich selber diese Petition dort unterschrieben habe, dachte ich, dass der Versuch, dagegen anzustinken, im Grunde genommen darauf basiert, dass man das generell in Frage stellt. Wenn ich jetzt die Argumente mir vor Augen halte, die Sie vorgetragen haben, dann sind die eher so, also zumindest empfinde ich das so, man greift sich einen bestimmten Punkt heraus und sagt zum Beispiel, ja gut, wegen der Religionsfreiheit dürfe das nicht sein. Und da drängt sich mir jetzt die Frage auf, welche Chance auf Erfolg hat diese Verfassungsbeschwerde eigentlich? Versucht man das generell in Frage zu stellen oder versucht man zu erreichen, dass gewisse Punkte dort rausgestrichen werden und dort also in gewisser Weise korrigierend einzugreifen?
Also wir werden trennen müssen, einerseits die rein rechtliche Betrachtungsweise. Als Jurist kann man immer nur die konkrete Regelung in Frage stellen und sagen, diese Regelung, wie sie jetzt im Gesetz steht, die funktioniert verfassungsrechtlich nicht. Davon unabhängig bin ich mir aber sicher, dass sowohl die Beschwerdeführer als auch Meinhard Starostik und ich auch die politische Arbeit und die politische Auseinandersetzung nicht scheuen und die Überlegungen zum Elena-Verfahren generell politisch in Frage stellen. Im Verfassungsbeschwerdeverfahren können wir nur das geltende Recht angreifen, nicht aber eventuelle politische Positionen und Überlegungen, wie könnte es denn gemacht werden. Das leider nicht. Aber ich bin generell, ich war selber auch in der Verfassungsbeschwerde-Vorratsdatenspeicherung einer der Beschwerdeführer, ich finde, Daten halten und nichts anderes ist, Elena, gefallen mir nicht, weil ich die Befürchtung hege, überall wo Datenberge da sind, tauchen Begehrlichkeiten auf. Also der Gesetzgeber sollte aus meiner Sicht Abstand davon nehmen, zentrale Datensammelstellen gleich welcher Art einzurichten.
Gemäß dem Fall, das Vorhaben würde jetzt fruchten. Was glauben Sie persönlich, würde das im Endergebnis dann für uns alle bringen? Also würde man Elena dann grundsätzlich kippen oder dann halt korrigieren? Also ganz konkret.
Das ist, wenn das Verfassungsgericht sagt, 95, 96 SGB IV sind in dieser Form verfassungswidrig, wird dasselbe passieren wie mit der Vorratsdatenspeicherung. Das wieder eine politische Diskussion einsetzt, ob oder ob nicht das sinnvoll ist, dass man dieses Vorhaben fortsetzt. Und da bin ich mir sicher, werden viele Leute, noch Meinhard und ich, uns engagieren und sagen, das Vorhaben als solches so ist nicht sinnvoll. Deswegen nehmt bitte davon Abstand. Das sind aber politische Entscheidungen, die da getroffen werden. Da muss man eben versuchen, im Parlament die entsprechenden Mehrheiten herzustellen. Das ist schwierig, Knochenjob, viel Diskutiererei, aber das werden wir, ich zumindest bin da bereit für, werden diese politische Diskussion mit den Entscheidungsträgern suchen.
Ja, so eingehend auf das, was Sie und was du auch gerade gesagt hast, meine Frage, wie würden Sie die Erfolgsaussichten beurteilen, wenn man eben an dieser Stelle ganz grundsätzlich anders rangehen würde, nämlich zu sagen, die Schaffung dieser neuen Datenhalde, dieser neuen Datenbank, die damit hervorgerufene Gefährdung aufgrund, ich sag mal, böswilliger oder auch nicht absichtlichen Hack-Szenarien, die sich sicherlich viele von uns hier vorstellen können, darauf abzielend, zugegeben, das ist sehr diffus, das ist schwer zu vermitteln, vielleicht auch am Bundesverfassungsgericht schwer zu vermitteln, aber wie würden Sie die Aussichten beurteilen, auf diesen Punkt oder mit diesem Punkt anzugreifen?
Relativ schlecht, weil man vor dem Verfassungsgericht wie in jedem Rechtsstreit immer nur die konkrete Situation aufgreifen kann. Wir können also nicht hingehen und sagen, liebes Verfassungsgericht,